BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Jochen Wopser. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir fangen unsere Sendung heute mal so an mit Es war einmal. So beginnen ja viele Märchen und es mutet schon ein bisschen märchenhaft an, wie so ein Sportmärchen, wenn man sich anguckt, welche Entwicklung der TSV Bad Königshofen hingelegt hat im deutschen Tischtennis. Denn da war mal ein Kleinstadtverein aus dem unterfränkischen Grabfeld. Der spielte vor 15 Jahren noch siebtklassig in der Landesliga. Dann folgte ein Durchmarsch bis in die Bundesliga. Und dieses Jahr hat der TSV die bisher beste Saison der Vereinsgeschichte beendet als drittbestes Team in Deutschland. Sowas geht nur im Team als Gesamtleistung. Aber es braucht auch jemanden, der vorangeht, der vorausdenkt. Und es ist beim TSV der Geschäftsführer Sport, Andi Albert. Und den heiße ich jetzt herzlich willkommen. Habe die Ehre, Andi. Schön, dass du da bist.
Habe die Ehre, Jochen.
Ich habe ja gerade den Begriff des Märchens so ins Spiel gebracht. Fachleute haben auch geschrieben vom Tischtenniswunder. In Bad Königshofen, kommt dir das auch manchmal so ein bisschen wundersam vor, was sich da tut bei euch mit dem Tischtennis? Oder siehst du das selbst so ein bisschen nüchterner als Ergebnis kontinuierlicher Arbeit?
Ja, manchmal muss ich mich kneifen, muss mich wirklich fragen, war das jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich passiert? Es ist natürlich kontinuierliche Arbeit, da steckt viel dahinter und so einfach geht es nicht. Also das ist alles langsam gewachsen und es war eine spannende Zeit, die hinter uns liegt und wir genießen gerade das Dasein in der ersten Liga mit dem tollen Erfolg in der abgelaufenen Saison.
Wir werden diesen Aufstieg von euch, die Aufstiege nacherleben bis in die Tischtennisspitze und wir spüren auch so ein bisschen diesen besonderen Geist nach, der bei euch weht, denn da kommt was zusammen, das glauben manche schon verloren im Spitzensport, internationales Topniveau mit einer ganz familiären Atmosphäre, die ist so fair und mitreißend, dass sich da auch Legenden verneigen, die von Olympia bis zur WM alles erlebt haben. Habe die Ehre mit Jochen Wopser im Gespräch mit Andi Albert, einem Tischtennis-Urgestein aus Bad Königshofen. Andi, du hast mit deinem TSV schon ganz schön was erlebt. Seit mittlerweile 7 Jahren, glaube ich, spielen sich diese Erlebnisse in der Bundesliga ab im Tischtennis mit dir als Geschäftsführer. Lass uns mal einsteigen mit einem Tag, der dürfte ziemlich erlebnisreich gewesen sein. Der ist noch gar nicht so lang her. Ich meine den 20. Mai diesen Jahres, Pfingstmontag war das. Da hattet ihr ein Heimspiel daheim gegen Düsseldorf, gegen die Borussia. Welche Erinnerung hast du denn an diesen besonderen Spieltag im Mai?
Ja, es war unser allererstes Playoff-Spiel in den 7 Jahren erste Bundesliga. Und wir hatten die Hütte voll und wir waren alle nervös und haben uns drauf gefreut. Und ja, dann haben wir es tatsächlich geschafft, dem Top-Favoriten Düsseldorf ein Bein zu stellen. sind da mit 3-1 als Sieger von der Platte gegangen. Und ja, das hat dann einen richtigen Enthusiasmus ausgelöst. Und seit dem Tag, seit diesem Erfolgstag spielen auch unsere Spieler viel selbstbewusster. Mhm. Und die haben jetzt erst mal gemerkt, wie stark sie eigentlich sind als Mannschaft.
Jetzt muss man vielleicht mal erläutern, weil wir vielleicht nicht alle draußen sich so intensiv mit Bundesliga-Tischtennis beschäftigen. Also Borussia Düsseldorf, das ist nicht irgendein Verein, das ist der Rekordmeister. Hast du der Vergleich, wenn ich sage, was der FC Bayern im Fußball ist, das ist Düsseldorf im Tischtennis, haut das hin?
Das haut so hin, die gewinnen also fast jedes Jahr mindestens einen Titel, meistens alle Titel von der Champions League über den deutschen Pokal bis zur deutschen Meisterschaft. Und wir als das kleine Königshofen, das kleine gallische Nest gegen die großen Düsseldorfer. Wir sind da immer krasse Außenseiter und haben ja auch nicht das erste Mal gegen die Borussia aus Düsseldorf gewonnen.
Bei euch leben so 5.000 Menschen, ne? Bad Königshofen, Düsseldorf sind es ein paar mehr.
Ja, ist verrückt. Wir haben also 5.000 Einwohner und haben teilweise bei Spitzenspielen bis zu 1.000 Leute in der Halle.
Okay, Spitze, ja. Also Spitze im wahrsten Sinne dann.
Ja. Also Spitze, ja. Wir haben auch nach Düsseldorf die meisten Zuschauer in der Liga.
Voll. Und ich war bei diesem Playoff-Spiel, man muss sagen, das ist so eine Art Halbfinale, ne, von der Bundesliga-Saison. Da spielen dann die 4 besten Teams das aus und das Finale und so weiter. Da ging es ja wohl bei diesem Heimsieg gegen Düsseldorf so zu, dass ihr die ersten Sätze immer verloren habt in den Einzeln. Dann habt ihr Comeback-Qualitäten bewiesen, seid zurückgekommen. Was macht denn das mit dem Publikum in der Halle?
Ja, das Publikum ist da ähnlich wie beim Fußball. Beim Fußball sagt man, es ist der 12. Mann. Mhm. Und bei uns ist halt dann der 6. oder 7. Mann. Wir haben ganz tolle Fans und die Spieler, die kitzeln dann nochmal 10% mehr raus. Und dann kommt sowas zustande, wenn im Tischtennis oder auch in anderen Sportarten die Mannschaft halt einen guten Tag erwischt und als Außenseiter und man nichts zu verlieren hat, dann gibt es immer wieder was solche Tischtennis oder kleine Erfolgserlebnisse oder Sensationen, man kann es beschreiben. Eigentlich war es eine Sensation.
Wie ging es denn dir an dem Tag? Beschreib doch mal so ein bisschen deinen persönlichen Gefühlshaushalt im Verlauf des Tages. Hattest du im Pfifferling auf euch gesetzt im Vorfeld?
Eigentlich nicht. Ja. Für mich ist immer wichtig, dass das Ergebnis bei unseren Heimspielen ist mir eigentlich fast immer sekundär. Ich kann also auch Niederlagen gut verkraften. Für mich ist wichtig, dass die Leute, die in der Halle sind, sagen, oh, ist das ein geiler Sport. Mhm. Ich komme auf jeden Fall wieder oder ich mache Mundwerbung. Königshofen Tischtennis ist mittlerweile wirklich ein Event. Und wenn wir natürlich jetzt auch noch sportlich da oben mitmischen gegen die Großen, dann ist das natürlich nochmal eine Sahnehaube, die ich natürlich genieße, wie alle anderen auch, unser Aufbauteam, die Zuschauer, die Helfer, die Stadt. Wir waren da natürlich alle erstmal im 7. Himmel.
Sind da auch so ein paar Tränchen geflossen bei dir dann?
Ja, da sind Tränchen geflossen. Also da bin ich, denke ich dann immer zurück an, wie es losgegangen ist und jetzt auf einmal schlägst du das Top-Team in Deutschland. Das sind Sachen, die haben wir und ich mir nie ausgemalt, dass wir irgendwann mal da oben landen.
Das sind dann die Momente, wo du vorhin gesagt hast, da muss ich mich dann auch selber mal kneifen, um zu kapieren, was da los ist.
Genau.
Es sind ja dann diesem Heimsieg gegen Düsseldorf, dann andere Playoff-Begegnungen, Halbfinals gefolgt. Da habt ihr dann zwei Auswärtsniederlagen kassiert. Borussia ist dann letztlich deutscher Meister geworden. Die haben dann später gegen Saarbrücken gewonnen. Trotzdem ist über euch geschrieben worden, die Saison, die war titellos, aber tadellos. Und inwiefern würdest du dieses Saisonfazit unterschreiben?
Ja, das muss ich unterschreiben, denn wir sind ja mit einem Vorbau in die Liga gestartet, also in diese Saison. Mhm. Wir hatten das erste Mal in unserer Tischtenniszeit seit 1989, seitdem ich das mache, ist ein wichtiger Spielerwechselzettel nicht zum Bayerischen Tischtennisverband gelangt.
Mhm.
Und
Der ist dann irgendwo verschütt gegangen.
Nein, wir müssen melden an den Deutschen Tischtennisbund, an die Tischtennisliga und gleichzeitig muss auch noch ein Zettel nach München und der Zettel, den haben wir einfach vergessen.
Mhm.
Und dann hatten wir einen japanischen Spieler, der nicht spielen durfte.
Der ist dann extra, also den habt ihr verpflichtet, der hat in Japan Haus und Hof verkauft, wollte sich bei euch niederlassen und durfte auch nicht spielen.
Ja, den haben wir dann zum Glück.
Schon ein bisschen blöd, ne?
Ja, zum Glück konnten wir ihn dann in Wiener Neustadt in Österreich parken und er konnte da Champions League spielen.
Okay.
Und konnte sich so in der Vorrunde fit halten und hat dann auch in Österreich in der Champions League super Ergebnisse gespielt und da wussten wir schon.
Da habt ihr euch einen guten geholt.
Was haben wir denn da für einen tollen Mann? Und Chinoeda war natürlich tief traurig in Japan, ist die Welt zusammengebrochen, auch bei meinem Freund und Sponsor Akihiko Kodani aus Tokio. Der hat gesagt, wie kann sowas sein? Ne? Und hat dann aber auch irgendwann gesagt, ja, vielleicht lachen wir irgendwann drüber.
Mhm. Und jetzt lachst du drüber?
Und wir haben drüber gelacht. Mhm. Er war ja dann da zu diesem Spiel.
Der konnte dann in der Rückrunde spielen.
Ja, durfte dann in der Rückrunde spielen. Und wichtig war halt einfach, dass wir mit unseren Leuten, Kilian Ort war ja auch nicht dabei, der ist ja jetzt schon über ein Jahr verletzt, dass wir auf Tuchfühlung zu diesen ersten vier Plätzen immer waren.
Mhm.
Und dann kam Chin dazu und dann waren wir auf einmal eine Top-Mannschaft.
Und nach dem letzten Spiel in Düsseldorf, das dann verloren gegangen ist, habe ich gelesen, in einer Art Spontanaktion auf dem Marktplatz von Bad Königshofen bei euch, gefeiert. Ja, was für Szenen haben sich da abgespielt?
Ja, da stand auf einmal der Landrat und der Bürgermeister und Fans, die Ping-Pong-Ultras.
Die Ping-Pong-Ultras?
Ja, das ist unsere Fangruppe, die sich irgendwann mal gebildet hat und die auch ständig wächst, die uns ja auch zu den Auswärtsspielen begleitet. Oder auch in Königshofen gibt es 2, 3 Treffpunkte der Fans. Das ist einmal der Stadtsaal, Kinosaal. Da gucken die auf Großbildschirm. Ja, da ist auch meine Mama dabei und die Rentner, die halt nicht mitfahren. Also da ist da schon was geboten.
Und dann auf dem Marktplatz habt ihr gefeiert, eure tolle Saison.
Ja, und wir kamen dann raus und haben einen Sekt bekommen und haben einfach dann nochmal uns bedankt und haben die Spieler nochmal hochleben lassen. Und ja, das war ein schöner Abend, ja. Weil er eben so spontan war, aus dem Bus raus. Ja, die meisten haben nichts gewusst und das war schön.
Das ist eine Erfolgsgeschichte, die sorgt für viel Anerkennung und Aufmerksamkeit. Der Aufstieg, beziehungsweise ja die Aufstiege der Tischtennismänner vom TSV Bad Königshofen, von den unteren Klassen bis in die Top 3 der Bundesliga vergangene Saison. Und Andi Albert, bist seit Jahrzehnten verbunden mit dem Tischtennis in Bad Königshofen. Lass uns mal so ein bisschen zu den frühen Kapiteln dieser Geschichte gehen. Gegründet wurde der TSV 1861. TSV, Turn- und Sportverein. Bis heute gibt es bei euch noch andere Abteilungen, also Turnen zum Beispiel, Fußball, Basketball oder halt Tischtennis. Weißt du, seit wann es Tischtennis bei euch gibt, wann da die ersten Partien gespielt worden sind?
Ja, ich habe mich natürlich in unserer Chronik mal belesen. Und ja, es ging los 1935 bis 1938, fanden erste Tischtennisspiele am Rathaus Dachboden statt.
Oben im Dachboden.
Oben im Dachboden des Rathauses. Nach dem Krieg dann im Hinterzimmer der Gaststätte Adler oder im heutigen Kinosaal.
Also da hat man sich die Quartiere gesucht und dann
richtig,
gespielt.
Ja. Das ist das Schöne an unserer Sportart, dass wir ja mit einem Tisch eigentlich
seid ihr einsatzbereit?
Sind wir überall einsatzbereit, wenn ein Dach über ein Ding ist und man sich einigermaßen bewegen kann. Dann habe ich gelesen von einem großen Coup bei einem Sieg über Schweinfurt.
Oh,
das war der damalige unterfränkische Meister vor damals schon fast 300 Zuschauern im proppenvollen Rathaussaal.
Wann war das?
Das war dann nach dem Krieg irgendwann.
Das muss ein richtiges Ereignis gewesen sein. Da hört man schon die Stimmung rüberschwappen automatisch, wenn man sich das vorstellt.
Wenn ich dann überlege, dass ich in diesem Rathaussaal irgendwann auch mal geheiratet habe, dann so schließt sich dann immer wieder der Kreis. Dann gingen diese Spieler teilweise beruflich fort und es war kein Trainer mehr da. Mhm. Und dann ist das Tischtennis in Königshofen erstmal wieder eingeschlafen.
Da hat Schweinfurt erstmal nichts mehr zu befürchten gehabt von euch im Grabfeld. Du bist 63, glaube ich, inzwischen, ne?
Ich bin 63.
Das heißt, du bist aufgewachsen in den 1960er und 70er Jahren. Ja. Wann hast denn du begonnen mit dem Tischtennis, in welchem Alter?
Ja, also wir haben ja in Königshofen alle, die irgendwie im TSV waren, haben mit dem Fußball angefangen. Mhm. Das war auch bei mir so und bei all meinen Weggefährten, die mir heute bei der Tischtennis-Bundesliga zur Seite stehen. Wir kamen alle vom Fußball und haben mit Fußball angefangen. Und dann kam eben 1973, 74 der Aufruf eines Realschullehrers, der neu nach Königshofen gezogen war. Er hieß Reinhold Schäfer und kam aus Streit bei Aschaffenburg, also ein Unterminer. Mhm.
Der ist zu euch gewechselt an die Schule wahrscheinlich?
An die Schule und der hat dann eben im TSV angefragt, ob er nicht die Tischtennisabteilung leiten kann.
Was hatte der für einen Hintergrund? War das so ein Tischtennismensch?
Er hat selbst gespielt und hat sich dann belesen und hat dann wirklich mit uns von der Pike auf Systemtraining angefangen. Das war damals in der Region Rhön-Grab, also damals ja noch kein Rhön-Grabfeld, aber in Unterfranken, glaube ich, einmalig. Mhm.
Systemtraining, das heißt, da steckt ein nach bisschen Lehrbuch. Mehr dahinter als ein bisschen hin und her richtig. Und Rundlauf, sondern da ging es richtig nach Lehrbuch.
Dann. Ja, er hatte sich also wirklich für jedes Training vorbereitet und hatte seine Trainingsabläufe damals schon. Und also, war auch intensiv und er hatte ähnlich wie ich auch immer Hintergedanken. Und
was für Hintergedanken hatte der?
Ja, der wollte auch Erfolg haben, wenn er sowas macht. Wenn er da so viel Freizeit reinsteckt, dann soll natürlich was rausspringen.
Wie sah denn dieses veränderte Jugendtraining dann aus? Waren da Übungen auf dem Plan, halt, die es vorher nicht gegeben hat? Also
ja, es war ja erstmal so, er hat ja damals dann in der Zeitung was dann zu lesen und Mundwerbung in Königshofen, dass eine Tischtennisabteilung gegründet werden soll. Und wir wurden dann natürlich alle hellhörig und sind dann vom Fußball alle mal dahin. Und da war er ziemlich erschrocken, wie dann auf einmal 50 Kinder im altehrwürdigen Turnerheim erschienen sind.
Also der Zulauf war ganz gut.
Der Zulauf war ganz gut, aber das Turnerheim konnte ja nur 5, 6 Tische verkraften und wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur 4. Und dann hat er natürlich sich Gedanken gemacht und hat gleich mal angefangen auszusortieren. Die erste Übung war, er hat uns einen Tischtennisball zugeworfen und wir sollten den mit dem Fuß zurückschießen. Und da hat sich dann schon erstmals die Spreu vom Weizen getrennt.
Das sind aber die Fußballer natürlich dann im Vorteil.
Ne? Ja, da kamen die Fußballer, die halt dann nicht mit der Hackespitze hingehaut haben oder den dann beckenbauermäßig schön den Ball rübergeschlänzt haben oder mit dem Innenriss gespielt haben. Die hat er dann schon mal zur Seite genommen, weil er wusste, die haben Ballgefühl. Ne? Und ja, und so hat sich dann eine Gruppe gebildet von circa 30 Kindern, die dann mit dem Reinhold Schäfer dreimal die Woche trainiert haben, plus am Dienstagabend ein Zirkeltraining. Wir wussten erst gar nicht, was es ist.
Das habt ihr dann wahrscheinlich relativ schnell mitbekommen,
ganz schnell,
was das
ja,
ist.
Ja, dass der Medizinball ganz schön wehtun kann. Und hat uns dann wirklich, wir haben dann auch Läufe gemacht um den Kurpark nach Ibthausen und ja, das war damals.
War das ein harter Hund, der Reinhold Schäfer?
War ein harter Hund. Er wollte Erfolg und hat natürlich dann auch was gefordert. Und durch diese Trainingsform war es natürlich dann auch so, dass dann der ein oder andere aufgehört hat, weil er gesagt hat, das tue ich mir nicht an. Ne?
Aber, und hat sich der Erfolg auf der anderen Seite eingestellt durch dieses Training? Ja, also hat man das gemerkt?
Das ging dann ganz schnell. Wir wurden als jungen Mannschaft ganz schnell unterfränkischer Jugendmeister. Mit Josef Ort, Jürgen Hallwig, Robert Dietz und ich durfte damals auch mitwirken. Ich war der Schwächste in dem Quartett und hatte in Strötzbach war ich, glaube ich, im entscheidenden Spiel hinten gelegen, ziemlich hoch. Und da hat er Reinhold Schäfer reingerufen, wenn du das Spiel verlierst, dann läufst du heim. Und ja, dann habe ich das zum Glück noch gedreht.
Oh, sehr gut, das war deine Motivation.
Das war Motivation.
Wäre es ein Stückchen gewesen, heimzulaufen, vermutlich.
Ja, und dann kam der Josef Ort, der wurde dann, ist bis heute noch eigentlich einer unserer besten Spieler. Der wurde dann unterfränkischer Meister. Der Jürgen Halbig auch zusammen mit Josef, unterfränkischer Meister, auch im Doppel. Die Schwester vom Josef Ort, die Maria Ort, war dann eine der besten Spielerinnen in Bayern. Und eine Anja Zuber, jetzt Börtlein-Lehrerin am Gymnasium in Königshofen, die wurde wie Phönix aus der Asche deutsche Schülermeisterin, eine Linkshänderin, die also ganz, ganz schnell den Weg nach oben fand.
Und es ist ja so, diese Namen, also Josef Ort, das ist ja der Papa vom Kilian Ort, richtig, der bei euch im Bundesliga-Team spielt, den werden wir auch nochmal erwähnen, die sind ja alle noch aktiv bei euch, ne?
Ja, also das ist diese Mannschaft, die wuppt diese erste Bundesliga und diese ganzen Events. Also ohne all meine Freunde und Mitspieler wäre das alles gar nicht möglich. Also sprich, wieder Ehrenamt, kommen wir ja später noch drauf dazu, es ist eben das Schöne, dass die alle da mitmachen.
Und der Verein, um den sich alles dreht heute bei uns, das ist der TSV Bad Königshofen. Als es da so nach und nach ambitionierter geworden ist mit dem Tischtennis, da warst du noch ein Heranwachsender, Andi Albert. Flieg mal noch mal kurz rein. Du hast gerade schon ein paar erfolgreiche Damen von euch erwähnt. Das war ja, muss man schon mal würdigen, dass die Damenmannschaft, gab es eine Zeit, da war die um einiges erfolgreicher als die Herren. Bis zur zweiten Bundesliga habt ihr es geschafft gehabt, ne?
Ja, da haben wir Jungs zu den Mädels nach oben geschaut, waren auch stolz auf die Karin Erhard, auf die Maria Ort, die Tante vom Kilian Ort, die Silvia Stäblein damals aus Bad Neustadt, die Vogtsmädchen aus Bad Neustadt, die Andrea und ihre Schwester Claudia. Und die Anja Zuber, die ich vorhin schon erwähnt habe, heute Böttlein, Lehrerin am Gymnasium in Bad Königshofen.
Das war eben unter diesem Trainer, Reinhold Schäfer, der da frischen Wind, ein bisschen mehr Zug auch reingebracht hat und neue Trainingsmethoden. Inzwischen bist du jetzt ja Geschäftsführer Sport, du bist sozusagen groß geworden, zusammen mit dem Tischtennis in Bad Königshofen. Ziemlich groß übrigens. Wie groß, welche Körpergröße hast du?
Was zeigt ein Meter, 1,98 Meter, minus 2, das waren dann die Küchenrolle meiner Frau, gell? Die mich dann ab und zu mal wieder runtergeholt hat.
Also du hast schon mal an den 2 Meter noch mehr gekratzt gehabt.
Ja, also knapp 2 Meter war ich
mal. Bis das Nudelholz dann auf dich runtergesaust
ist. Genau, richtig, ja.
Ich habe mal die Formulierung über dich gelesen, der Riese mit der Mütze. Also das mit dem Riesen haben wir schon geklärt. Was hat es mit den Mützen auf sich? Warum hast du so ein Faible für Kopfbedeckungen?
Ja, wenn du mich anschaust, siehst du meinen verschrammerierten Kopf. Wir haben ja ein Wirtshaus aus den 1730 wurde es gebaut und da könnt ihr euch alle vorstellen, oder man kann sich vorstellen, wie gebückt der lange Andi Albert da in den Keller läuft oder in die Räume und jedes Mal irgendwo hängen bleibt.
Ja,
und da ist so eine Mütze der beste Schutz.
Genau, das puffert das Ganze ein bisschen weg. Man denkt ja neunmal dran, dass man sich bücken muss und beim 10. Mal nicht und dann macht es zack, ne?
Genau.
Das kenne ich auch, ja. Auf jeden Fall bist du auch jemand, der hat sich nicht nur die Mütze aufgesetzt, sondern auch den Hut irgendwann bei euch im Verein. Da ist der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, so jetzt, ich trete mal in die erste Reihe. Ich übernehme Verantwortung für die Abteilung, fürs Tischtennis. Warum oder wie ist es dazu gekommen?
Es kam ja dann der Tag, an dem der Reinhold Schäfer sein Amt niedergelegt hatte. Er war auch ein bisschen enttäuscht von dem Ganzen. Er hat die Damen in die zweite Bundesliga geführt und erfuhr keinerlei Lob und Anerkennung und hat dann auch ein bisschen resigniert, glaube ich. Und dann hieß es eben 1988, 89, wir sind führungslos und wir hatten dann ein Treffen im altehrwürdigen Freibad in Königshofen.
So auf der Badematte dann?
Ja, so ähnlich, so zwischen den Duschkabinen.
Sehr schön, ja.
Hat man einen Grill aufgebaut. Und
da wurde diskutiert, wie geht's weiter?
Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich würde es machen, wenn ihr mich alle unterstützt. Und mein Freund, Schulfreund und Wegbegleiter, der Josef Ott, war der Erste, der gesagt hat, Andi, wir machen das zusammen. Dann kam auch dazu ein Werner Englert aus Schönau, der ja fast täglich nach Königshofen gefahren ist. Und der Josef war ja dann nebenbei auch noch der Hauptkassier vom Hauptverein, also nicht nur von der Tischtennisabteilung. Und
der hat so ein bisschen die Hände auf den Finanzen, auch heute
noch. Der hat immer noch die Hände auf den Finanzen.
Ist gut, dass da so jemand an der Seite hast, der ein bisschen reguliert
und guckt. Ich brauche immer Kontrolleure an der Seite. Aktuell ist es der Matthias Braun, der von der Bayerischen Landesbank zurückgekommen ist nach Bad Königshofen in seiner Heimatstadt, der mit mir auch in den 80er Jahren noch in der zweiten, dritten Mannschaft Königshofen mitgespielt hat. Und ich hatte in der Zeit, in der seine Mutter allein in Königshofen war, öfters nach der Mama geguckt und er hat dann gesagt, ich komme irgendwann wieder zurück und mache das gut. Und
dann gucke ich nach dir.
Jetzt ist er da und hilft mir da. Er ist da ein richtiger Controller. Er haut mir immer auf die Finger und fragt auch nach, ob das und das gemacht ist. So, aber es ist gut, weil es fällt doch recht viel an in so einer ersten Bundesliga.
Ja, da kommt ja immer mehr dazu. Wir werden ja nachher noch ein bisschen drüber sprechen, wie es dann nach oben ging und auch diese Fülle an Aufgaben. Richtig. Ich meine, wenn du sagst, wo du begonnen hast, das Treffen hat im Freibad neben der Duschkabine an einem Grill stattgefunden. Ja. Und wir sprechen heute über Spitzensport. Da hat sich einiges getan in der Zeit. Ja. Mit welchen Ideen bist du denn angetreten da Ende der 80er?
Ja, damals ging es mir eigentlich gar nicht darum, dass wir irgendwie aufsteigen oder was. Wir wollten eigentlich einfach wieder dahin, wo wir immer waren. Wir waren ja 6, 7, 8 Jahre lang in der Landesliga Herren. Und das war ja damals, waren wir schon mitführend in Unterfranken. Das war ja gut, ne? Alles war gut. Wir mussten halt dann wieder von unten her aufbauen. Im Nachwuchsbereich dann kamen dann so Spielerinnen wie die Ellen Dümber, die bei den Minenmeisterschaften überzeugte, oder ein Jürgen Hoffmann, der heute Konrektor ist an der Realschule in Königshofen, der wurde unterfränkischer Meister, ein Jürgen Schneider. Also das waren so die ersten Kinder, die ich dann mit dem Josef ausgebildet habe, die dann auch in Unterfranken wieder Spitze waren. Und mit Zeugenspielern konnten wir dann auch locker wieder Landesliga spielen.
Seid ihr eigentlich eine Tischtennisfamilie daheim oder bist du so ein Tischtennis-Unikum, schlägst du ein wenig aus der Art? Weil du brauchst ja auch die Unterstützung von deiner Familie.
Ja, also wir waren vier Kinder oder wir sind zum Glück noch vier Kinder. Gespielt hat meine Schwester mal ganz kurz. Dann kamen die Jungs ins Spiel, aber es rum. Und mein Bruder hat mit mir lang gespielt. Er war Linkshänder und er bekam durch den Trainer Reinhold Schäfer auch seinen Spitznamen Cäsar, weil er immer, wenn wir hatten ja dieses Tischtennistraining im Turnerheim im Zweischichtbetrieb. Es war also so, dass eine Gruppe hatte trainiert zur gleichen Zeit war die zweite Gruppe Hausaufgaben machen. Und mein Bruder hatte halt im Gymnasium Latein und da hat er den Namen Cäsar vom Reinhold Schäfer bekommen. Ja. Ja, es sind so schöne Geschichten, an die man sich erinnert. Und meine Schwester hat kurz mal gespielt und mein Bruder und ich ewig lange. Und mein Bruder spielt jetzt in Berlin auf Steinplatten,
im Park
in Berlin-Kreuzberg mit seinem Sohn und war jetzt auch mal beim Bundesligaspiel in Königshofen dabei und ist, glaube ich, auch ganz stolz auf seinen großen Bruder, wenn er sieht, was da in Königshofen jetzt so aufgebaut wurde und wie fantastisch der Sport ist. Ja.
Das Internet, das steckt ja voller Geschichten, viele Stimmen, viele vielleicht auch nicht. Ich will jetzt mal eine überprüfen auf den Wahrheitsgehalt, zusammen mit Andi Albert vom Tischtennis-Bundesligisten Bad Königshofen. Das habe ich gestern gelesen. Andi, es soll vor ziemlich genau 14 Jahren gewesen sein, November 2010. Da hat sich wohl der damalige Jugendbundestrainer die Ehre gegeben bei euch im Grabfeld, hat geguckt, wie es um Kilian Ort steht. Damals Riesentalent mit 14 Jahren, heute in eurem Bundesliga-Team. Und da ist der Bundestrainer wohl gefragt worden, wie weit der Kilian mal bringen kann. Und da soll der Bundestrainer so ungefähr gesagt haben, der bleibt stecken, wenn er nicht in die Bundesliga wechselt. Da wart ihr gerade mal in der Landesliga. Und du sollst dann zum Bundestrainer gesagt haben, was ist denn eigentlich, wenn wir selbst Bundesliga spielen? Was ist denn dran an der Geschichte? Stimmt die?
Ja, also wir haben ihm schon dann verständlich gemacht, der Josef, also sein Vater und ich, dass wir das in Königshofen vielleicht auch wuppen können.
Der muss gar nicht weg, wir packen das ja auch.
Ihm ein vernünftiges Training in Königshofen zu ermöglichen. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt ging ganz klar Schule vor, also der sollte sein Abitur in Königshofen machen und dann konnte sich immer noch entscheiden. Ne?
Ja.
Und das haben wir dann auch so durchgebracht und da hatte ich auch damals Glück, dass hier in Würzburg ein chinesischer Trainer arbeitslos war, der Karl-Heinz Schätzlein, der damalige Abteilungsleiter, hat mich angerufen, Mensch Andi, ich habe da einen Chinesen, der weiß nicht, was er machen soll. Und habe gesagt, ja, den hole ich nach Königshofen, den binde ich bei uns ins Training ein. Und er ist dann nach Königshofen gezogen, war 6-7 Jahre bei uns und hat mit Kilian Ort und mit Christoph Schüller gearbeitet. Dann hatten wir noch eine Beziehung zu Würzburg, unser bayerischer Verbandstrainer, der Cornel Bossos, hat dann viel mit ihm trainiert, kam dann einmal die Woche nach Königshofen zum Training. Dann hatten wir noch einen ganz lieben und netten und Weltklasse-Spieler namens, jetzt ist der Name weg. Ne? Mhm.
Nicht so schlimm, vielleicht kommt er wieder.
Er kommt gleich wieder. Ja. Vasile Florea, das ist er. Der hat dann auch mit Kilian viel Sparringstraining gemacht.
Also da ging schon was bei euch. Aber als du das zum Jugendbundestrainer gesagt hast, mit dem, was ist denn eigentlich, wenn wir selbst Bundesliga spielen? Ich meine, da war der ja noch einige Klassen weiter unten. Mhm. War das eine spontane Eingebung von dir oder hat sich Gedanke Bahn gebrochen?
Das habe ich nicht gesagt. Wir haben eben nur gesagt, dass wir das hier versuchen.
Ne? Ah ja,
also
klar,
eine erste Bundesliga.
Das war noch zu weit weg damals.
War für mich ja eigentlich nie das Ziel gewesen.
Aber irgendwas ist gekommen. Also wir können jetzt nicht jede einzelne Station von dieser Aufstiegsgeschichte nachzeichnen, aber man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, wie ihr da hochgeklettert seid innerhalb von ein paar Jahren. Wie macht man das? Also ganz naiv gefragt, was passiert denn da?
Ja, es ging also los. Kilian kam, dann kam der Christoph Schüller noch dazu aus Kleinbadorf. Und da wurde ganz schnell gesehen, dass das zwei außerordentliche Spieler werden können. Hatten beide auch Fußball gespielt. Der Kilian hat, ich kann mich erinnern, in einem Schülerspiel, glaube ich, 16 Tore geschossen. Konnte beidfüßig Fußball spielen, wäre sicherlich auch ein super Fußballer geworden. Hat sich dann aber zum Glück für uns für das Tischtennis entschieden. Und der Christoph Schüller, der hatte angefangen und hat dann aber irgendwann gedacht, er muss Fußballprofi werden und kam dann aber auch wieder zurück und hat dadurch 2 Jahre verloren, hat es dann aber auch wieder aufgeholt, also diesen Leistungsschwund, den hat er dann wieder nachgeholt, weil er sehr emsig war im Training und konnte dann bis zur zweiten Bundesliga das Tischtennis-Märchen in Königshofen mitgestalten.
Also da habt ihr junge Talente gehabt und da muss aber ja ganz viel reinspielen. Also es braucht ja auch zum Beispiel finanzielle Mittel. Also wenn man sich jetzt mal so vergleichbare Erfolgsstories im Profifußball anguckt, jetzt Hoffenheim, ähnlichen Aufstieg hingelegt. Natürlich im Fußball ist nochmal eine ganz andere Geschichte mit dem Geld, was da unterwegs ist. Aber da hat es eben den Dietmar Hopp, der lässt die Millionen sprudeln. Habt ihr auch einen Dietmar Hopp? Bei euch in Bad Königshofen. Du hast
manchmal wünsche ich mir eine Dietmar Hopp, manchmal denke ich mir, so wie es ist, ist es vielleicht besser. Denn,
da hebt man nicht so ab, oder?
Ja, das Ganze ist ja auf viele, viele, viele Sponsoren. Wir haben ja mittlerweile so 50 Sponsoren in verschiedenen Kategorien, die uns da bestens unterstützen. Und die natürlich auch stolz sind, dass es Spitzen-Weltklasse-Tischtennis in Bad Königshofen gibt. Denn ohne dieses Event wäre unsere Heimat doch ein ganzes Stück ärmer.
Und ich glaube, du bist da auch eben eine zentrale Person, weil du bist nicht auf den Mund gefallen, hört man ja. Und du hast auch so eine Art, wurde mir gesagt, einfach Leute zu überzeugen. Ist dir die in die Wiege gelegt worden?
Ja, also ich kann ganz gut mit Leuten und aus Sponsorengesprächen gehe ich meistens zufrieden auch wieder raus und ganz selten, dass ich mich da auch mal täusche. Ja, es war damals so gewesen, dass eben die zwei Talente, Kilian und Christoph, da waren und ich bin dann zu einem Königshöfer Zeltbauer und habe gesagt, Mensch, lieber, ich sage jetzt mal seinen Vornamen, James.
Warum denn nicht, der James, ja?
Ich habe da den Kilian und den Christoph und ich würde ja gern was um die Jungs aufbauen. Und dann sagt der James, der ja selbst mal als Metzger angefangen hat und heute ein Unternehmen führt, das in der Zeltbaubranche weltführend ist, sagt er, Andi Albert, wenn ich dir heute was gebe, wo fängt's an und wo hört's auf? Und damals hat er mir noch gesagt, na, wenn wir vielleicht mal, wie er dann eingestiegen ist, hat er dann gemeint, wenn wir mal 300-400 Leute in der Halle haben, dann haben wir es.
Und jetzt habt ihr 900.000.
Da denke ich dann oft an dieses Gespräch zurück und schaue nach oben und sage, James, das, wenn du heute erlebt hättest.
Ach, der lebt nicht mehr, der James.
Und das Gleiche, ein ehemaliger Spieler von uns, die Schäse, wo die Tochter ja auch damals zweite Bundesliga gespielt hat, die waren von Anfang an dabei und begleiten uns. Und ja, also da ging das so langsam los und wir haben natürlich dann um die zwei Jungs die Mannschaft auch Jahr für Jahr mit einem Spieler ergänzt, dass wir immer wieder den nächsten Schritt gehen konnten, weil einfach sichtbar war, dass der Kilian und der Christoph ganz schnell nach oben sogar mussten, weil manche Ligen dann schon zu nieder waren. Und so ging ein Step in den anderen über. Und was auch wichtig war, es ist dadurch ja langsam gewachsen. Das heißt, auch unser Umfeld, die Infrastruktur ist mitgewachsen.
Also da wollte ich gerade nochmal rauf hinaus. Ich war ja auch schon mal bei euch in der Arena, in der Shake-Hands-Arena, der Dreifachturnhalle, die dann zur Shake-Hands-Arena gebaut, umfunktioniert wird bei einem Bundesligaspiel. Und es ist schon total bemerkenswert. Da kämpfen an den Platten, ne, Leute um Punkte, die sind bei Olympia dabei, absolutes Spitzenniveau. Und in den Spielpausen, das sind die Senioren, die verkaufen selbst gebackenen Kuchen und die Kinder von eurem Trainer, die wuseln da irgendwie rum. Also diese Mischung aus Spitzensport und diesem total familiären Gefühl, die findet man nicht so häufig, ne?
Ja, also da werden wir auch immer wieder hervorgehoben, auch in der deutschen Tischtennisszene, was da in Königshofen alles möglich ist. Wir haben da auch eine Vorbildfunktion und ja, gibt es auch eine schöne Geschichte. Und mein japanischer Freund, der hat vor 5, 6 Jahren dann die Idee gehabt, er in der japanischen Profiliga auch eine Mannschaft ins Leben zu rufen. Und nach ganz, ganz, ganz rasch hat er festgestellt, dass es eigentlich gar nicht geht. Denn in Japan musst du jeden Handgriff bezahlen, du musst die Halle bezahlen, da gibt es keinen Ehrenamt. Und ohne Ehrenamt, ohne meine Freunde, ohne die Helfer, wäre Tischtennis-Bundesliga in Königshofen gar nicht möglich. Und natürlich die Sponsoren.
Dem sogenannten Tischtennis-Wunder von Bad Königshofen kommen wir heute auf die Spur bei Habe die Ehre, zusammen mit dem Geschäftsführer Sport, mit Andi Albert. Und wir haben jetzt in der ersten Stunde schon einen ganz guten Eindruck bekommen, so ein Sportwunder, das fällt nicht einfach vom Himmel, sondern da steckt viel Arbeit dahinter, viel ehrenamtliche Arbeit auch. Und umso erstaunlicher finde ich es und ist es, dass Andi Albert so ganz nebenbei auch noch die Zeit findet, um ein altes Dorfwirtshaus wieder zu beleben, das vor mehr als 30 Jahren geschlossen wurde, seitdem im Dornröschenschlaf war. In diesem Fall ist es der Goldene Stern in Schweinshaupten und wie Andi Albert das hinbekommt, diesen Wechsel zwischendurch von der Tischtennisplatte an den Tresen, das ist eins unserer Themen, gleich in Stunde 2 von Habe die Ehre.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Was hat Tischtennis mit Parkinson zu tun? Auf den ersten Blick eher wenig. Hier ist der Sport an der Platte, da geht's schnell zu. Die Bewegungen, die Ballwechsel sind rasant. Und da auf der anderen Seite Parkinson, die Erkrankung, die oft schleichend fortschreitet, die Bewegungen verlangsamt und unsicher werden lässt. Aber die Verbindung ist da und sie wird auch immer stärker, denn es gibt eine weltweite Initiative, die nennt sich Ping Pong Parkinson und die fördert Tischtennis als therapeutisches Mittel gegen diese Erkrankung. Und deshalb, unter anderem gab es vor kurzem beim TSV Bad Königshofen, wo in der Bundesliga Spitzensport geboten wird, zum ersten Mal einen besonderen Tischtennis-Nachmittag. Da sind Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, zusammengekommen mit dem Tischtennis-Nachwuchs des Vereins und sie haben gemeinsam gespielt und federführend betreut hat es der Geschäftsführer Andi Albert und er erzählt uns jetzt in der zweiten Runde von Habe die Ehre unter anderem von Begegnungen an und neben der Platte, die sind ihm zu Herzen gegangen und allen, die dabei waren. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, es ist mir so ausgespielt worden in den sozialen Netzwerken, weil ich halt oft nach Sport gucke und nach Sportthemen. Das war ein Tischtennis-Video, da haben sich zwei Kinder die Bälle um die Ohren kauen. Die waren, ich schätze mal, vielleicht so um die 4, konnten kaum über die Platte gucken. Und es war schon beeindruckend, es ging zack, zack, zack in den Ball wechseln. Und frage mal an dich, Andi Albert, vom Tischtennis-Bundesligisten in Bad Königshofen. Das Video, das war aus Asien, nicht aus dem Grabfeld in Unterfranken, wo ihr zu Hause seid. Aber inwiefern habt auch ihr bei euch im Verein so 3-4-jährige Knirpse, die schon schmettern, was das Zeug hält, wo man sieht, das könnte was werden?
Ja, das ist bei uns in Deutschland, sind es dann meistens Kinder, wo die Eltern auch schon Tischtennis gespielt haben. 4, 6, das ist, finde ich, persönlich noch übertrieben. Mhm. Die Kinder können ja auch nicht über den Tisch gucken. Also wir haben auch Kinder, die immer mal auf einen Gegenstand stellen, damit sie über den Tisch spielen. Oder wir setzen sie auf die Platte.
Das so ein Hocker, aber, wie man es auch im Badezimmer hat, dass sie ans Waschbecken kommen.
Sowas gibt es auch. Aber,
du sagst, das ist eigentlich ein bisschen übertrieben.
Also wir müssen heute, wenn man heute nach vorne kommen will, möglichst früh anfangen. Mhm. Ich glaube, Kindergarten, ab Kindergarten, dass man da mit Frühförderung anfängt, das ist okay.
Aber es gibt dann auch eine Altersgrenze nach oben und sagt, jetzt ist eigentlich der Zug schon abgefahren, um es richtig zu was zu bringen im Tischtennis?
Ja, es gibt da auch da wieder, gibt es immer wieder mal Ausnahmespieler, die erst spät zu dem Sport kommen und trotzdem den Sprung nach oben schaffen, da war ja auch unser Christoph Schüller einer.
Was heißt spät dann in dem Fall?
Spät in dem Fall würde ich sagen so 14, 13, 14, so wie wir damals angefangen haben, hast du heute eigentlich keine Chance mehr, ganz nach oben zu kommen.
Jetzt ist dieses Video aus Asien gewesen, was ich gerade erwähnt habe. Ich glaube, es war aus China, von so einer Tischtennisschule. Da waren ganz viele Kinder auch, die haben, also es war wirklich, es sah ziemlich straff aus, was die da gemacht haben. Und vielleicht ist das jetzt totales Klischee und ein Vorurteil, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das Tischtennistraining in Ländern wie China zum Beispiel ein bisschen anders abläuft als bei uns, vielleicht straffer, vielleicht auch strenger. Ist da was dran oder ist es so das, was man sich halt so vorstellt?
Also es ist ganz klar so, das ist in Japan, in Asien, ja, die fangen früh an und werden da auch getriezt, glaube ich, und ist bei uns zur heutigen Zeit eigentlich auch nichts mehr möglich und das wollen wir auch gar nicht.
Ne? Wie wichtig ist es denn deiner Ansicht nach? Ihr habt ganz viele Kinder bei euch, wir reden jetzt ein bisschen über die Jugendförderung von Kindern und Jugendlichen. Wie wichtig ist es da, dieses richtige Verhältnis zu finden zwischen Spaß und Spiel und Bewegung, aber halt auch die richtige Portion Ernsthaftigkeit, dass sich da die Balance findet? Wie macht man das?
Ja, wir sind ja als Hauptverein gemeinnützig. Und da ist es schon mal Grundvoraussetzung, dass bei uns jeder spielen kann, der Tischtennis darf und kann, der Tischtennis spielen will. Ob er das einmal macht, zweimal oder dreimal. Dann gibt es natürlich auch Kinder, die wollen mehr. Und um die habe ich mich jetzt eigentlich in den letzten Jahren gekümmert, weil ich habe mit dem Josef 1989, wie wir angefangen haben mit dem Training, da haben wir mit Gott und haben uns jeden Tag in die Halle gestellt, aber es ist wenig rausgesprungen. Ne? Und ja, da war mir dann irgendwann doch die Zeit dann wichtig, wenn ich da was mache, soll auch am Ende, sollte schon sich ein Erfolg, egal auf welcher Ebene, sollte man sehen, dass es vorwärts geht. Das haben wir zwar geschafft, aber das ist dann irgendwann ermüdend. Ne? Der Josef macht da weiter, also er hilft, der spielt auch weiter mit jedem und wir haben jetzt zum Glück nach Corona, wir haben jetzt, starten gerade einen Neuanfang, haben einen sehr, sehr guten Trainer, der in Hofheim wohnt, bei einer Tischtennisfirma, die in Hofheim weltweit Belege produziert, beschäftigt, der ist jetzt bei uns im Training mit seiner Frau mit tätig. Wir hatten gestern, glaube ich, 6 Trainer beim Jugendtraining mit 25 Kindern. Also das,
wow, also engmaschig betreut auch. Ne?
Super, auch unser japanischer Trainer war da mal mit drüben.
Würden sich manche Grundschullehrer freuen.
Ja, das war,
also 6 Trainer auf 25 Kinder ist ein ganz guter Betreuungsschlüssel.
Das war gestern, und der Josef war gestern gar nicht da. Also das war schon, wenn da Eltern sagen, ihre Kinder haben bei uns keine Möglichkeit, dann kann ich da nur den Kopf schütteln. Es ist für jeden was dabei bei uns. Ne? Wir haben jetzt kam jetzt eine Familie aus Schweinfurt, die ihre Kinder zu uns zum Training fährt. Die haben einfach seit Olympia Lunde gerochen, haben den Sport im Fernseher das erste Mal gesehen.
Ja, das sind ja auch so Gelegenheiten, ne? Wo man dann erstmal Olympische Spiele, wo man sich auch für Sportarten begeistert, die man sonst nicht so auf dem Zettel hat. Ich bin zum Beispiel jetzt im Sommer auf Bogenschießen abgegangen, habe das mit großer Spannung verfolgt und war da auf einmal, habe mitgefiebert. Ja. Beim Winterspielen ist ja manchmal Eisstockschießen, dass man sich das auf einmal anguckt. Aber Tischtennis habe ich schon länger auf dem Zettel. Aber das ist so ein Ding, da merkt ihr dann auch nach den Olympischen Spielen, da kommt dann mehr Zuspruch und es kommen andere Leute und die wollen das jetzt auch machen. Wir haben gerade schon gesagt, beim Kindertraining, du hast so ein bisschen diese verschiedenen Sparten und Gruppen auch erwähnt. Ich denke mir, klar, herausstechen und große Erfolge ist das eine, aber Stichwort Breitensport, kommt es da immer drauf an? Es ist ja auch schon toll, wenn sich Kinder und auch Erwachsene ganz nebenbei überhaupt bewegen in der Zeit. Und da sagt ihr, ihr selektiert nicht, ihr seid nicht nur eine Eliteverein, sondern wir machen auch diese Arbeit an der Basis und in der Breite.
Das genau.
Warum ist dir das wichtig?
Ja, es ist eben wichtig, dass wir überhaupt, dass die Kinder Sport machen, dass sie die Handys weglegen und dass sie gleiche Erfahrung sammeln wie ich mal jung war. Soziale Dinge kennenlernt, zusammen gewinnen, zusammen verlieren, sich mit dem Verein auseinanderzusetzen. Alles Dinge, die leider ja oft verloren gehen.
Zusammen verlieren, zusammen gewinnen und auch Fairness natürlich lernen. Ich habe mir gestern so Gedanken gemacht, ich bin halt so ein Hobby-Tischtennisspieler, wie kann man eigentlich unfair spielen im Tischtennis? Also gut, Fußball gibt es natürlich körperlichen Kontakt, da kannst du reingrätschen, kannst mal schubsen, Ellbogen rausfahren, das geht ja beim Tischtennis jetzt nicht unbedingt, dass du jemand unterm Tisch ein Bein stellst. Gibt es da auch Fairness-Probleme bei euch oder so Tricks, wie man den Gegner verunsichert?
die gibt es immer, ja, aber desto höher du spielst, in den, also Tischtennis ist allgemein als ein sehr fairer Sport ja, bekannt. Wir hatten ja auch schon 3-4 Mal Spieler unseres Vereins bei dem Mainbus-Wettbewerb Fairplay, die den gewonnen haben, die dann einfach einen Kantenball oder einen Bauern, also einen Ball, der über die Netzkante rollt,
also Netzroller quasi,
zugegeben haben, den ein Schiedsrichter gar nicht gesehen hatte. Also sowas ist normal. Das ist eigentlich der Ist-Zustand. Es gibt natürlich auch mal einen Spieler, der sich extrem anfeuert und den anderen drüben dann auf die Palme bringt. Aber das gibt es ja in allen Sportarten.
Das gehört schon dazu.
Aber eigentlich ist Tischtennis eine saubere und faire Sportart.
Ich kenne es vom Tennis und vom Fußball auch, beim Tennis vom Selberspielen, Fußball vom Zugucken, alles. Da sind so Eltern, die ziemlich ambitioniert sind, manchmal vielleicht auch ein bisschen überambitioniert. Ist das auch bei euch ein Thema?
Das gibt es auch. Also es gibt immer wieder Eltern, die meinen, ihr Sohn, der muss jetzt Kilian Ott werden. Aber vielleicht nicht ganz so wie im Fußball. Es gibt auch noch eine schöne Geschichte, der Jochen Breyer, bekannt vom CDF Sportstudio.
Ja, der Moderator.
Der war jetzt auch zweimal oder dreimal schon bei uns in der Halle bei Bundesligaspielen. Und der hat dann auch mal eine schöne Glosse in den Zeitungen verfasst. Und er sagt, also was da in Königshofen passiert, dass ein Timo Boll als Gästespieler angefeuert wird, als wäre er ein eigener. Und dass die Spieler eben solche Situationen zugeben und dann das Ganze außenrum, das Familiäre, das hat ihn schwer beeindruckt. Und da hat er auch gemeint, da könnten sich viele, viele andere Sportarten eine Scheibe abschneiden.
Der Timo Boll, der ist ja bei euch gefeiert worden und er hat sich ja dann nach dem Spiel in den Playoffs auch geäußert, dass, wie toll er das findet, ne? Also was da für eine Stimmung herrscht. Einerseits natürlich werden die Punkte von euren Spielern noch ein bisschen mehr bejubelt, aber es gab, glaube ich, auch so Timo-Timo-Rufe, oder?
Ja, also das ist ja das Schöne, dass auch die Zuschauer das dann sehen und die Spieler kommen gern nach Königshofen, weil wir einfach ein richtig geiles Publikum haben. Und es macht denen natürlich Spaß, vor 1.000 oder 500, 600. Es gibt ja auch Bundesligaspiele, die vor 200 Zuschauern stattfinden. Also die kommen alle gern. Und sowas hilft uns auch, wenn wir mal einen neuen Spieler suchen, dann ist es für einen Spieler im Hinterkopf auch ein Argument, Mensch, Königshofen, erinnere ich mich, da ist ja so geile Stimmung. Das Ganze hilft, ja.
Lass uns noch abschließend für die Runde mal ein bisschen in die Zukunft gucken, was so Spieler, mögliche Spielerpersönlichkeiten betrifft, die vielleicht den Sprung schaffen könnten. Was sind denn so die größten Talente im Verein? Nenn doch mal 1, 2 bei euch
grad. Ja, wir haben jetzt aktuell ja 3 jugendliche Nationalspieler. Das größte Talent ist die Koharu Itagaki mit ihren jetzt 14 Jahren.
Das ist die Tochter eures Trainers.
Richtig,
oder eine,
ja,
der.
Genau, die kam ja mit 5 Jahren mit ihrem Zwillingsbruder mit Papa und Mama nach Königshofen.
Fränkelt die jetzt eigentlich schon?
Die spricht Hochdeutsch perfekt. Fränkeln eigentlich weniger.
Aber spielt super gut Tischtennis.
Spielt super gut Tischtennis, hat ja auch gegen den Alexander Zverev jetzt mal unterjährig bei der Sendung Ein Herz ist Trumpf oder sowas, durfte sie gegen ihn spielen. Und sie ist aktuell die zweitstärkste europäische Spielerin im Nachwuchsbereich U15 und wurde jetzt am vergangenen Wochenende Zweite beim Europe Top 10 und wurde dieses Jahr, hat sie Tischtennisgeschichte geschrieben, wurde im Erwachsenensport deutsche Meisterin mit 14 Jahren im Mixed mit einem weiteren bayerischen Spieler und ist eine der großen Hoffnungen im deutschen Tischtennis, im weiblichen Tischtennissport. Dann hat ihr Bruder jetzt auch 14, natürlich der Zwillingsbruder, ist auch Nationalspieler. Bei der ist jetzt auch der Knoten aufgegangen, der spielt jetzt recht gut. Und dann haben wir im Verein seit 2-3 Jahren einen 13-jährigen Ukrainer, der mit uns trainiert in der Gruppe von Kochi Itagaki, der die Familie ist in Königshofen bestens integriert und er lernt jetzt fleißig Deutsch. Es kann sein, dass er auch die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt, weil er einfach hier bleiben will. In Königshofen passt alles. Wir haben ja alle Schulen, wir haben auch Schulen, die auch mal Rücksicht nehmen, wenn eine Koharu Itagaki durch die Welt fliegt. Da hängt ja so viel dran. Und diese drei, und dann haben wir auch Spieler auf Bayern-Niveau, kommen jetzt auch wieder junge nach, wie eine Milena Müller im Mädchenbereich. Und also da kommt was.
Da kommt was und wir freuen uns drauf. Habe die Ehre. Live aus Würzburg im Gespräch mit Andi Albert vom TSV Bad Königshofen, Tischtennis-Urgestein. Andi, lass uns mal über Ereignis sprechen. Das hat sich im April abgespielt, im Frühjahr auch bei euch an den Platten. Aber abseits vom großen Publikum, kann man sagen, da haben Menschen bei euch Tischtennis gespielt, die an Parkinson erkrankt sind, zusammen mit Aktiven aus eurem Verein, mit jungen Leuten vor allem. Wie ist es denn zu dieser Begegnung gekommen? Von wem ist da die Initiative ausgegangen?
Ja, also los ging die Geschichte durch einen Königshöfer Freund, damals ein sehr guter Tennisspieler auch, der eben auf mich zukam und mir erzählt hat, dass er Parkinson hat und er gerne nach Düsseldorf, fand damals ein großes weltweites Turnier statt und da hätte er gerne mitgespielt und es gab aber keinen Platz mehr und dann habe ich meine Beziehung halt wieder mal spielen lassen.
Also es war ein Tischtennisturnier?
Tischtennisturnier für Parkinson-Leute. Und da war das Testimonial, war der uns allen bekannte Frank Elsner, aus Wetten, das bekannt, der ja auch an Parkinson leidet. Und den wollte er unbedingt treffen. Und das habe ich ihm dann ermöglicht. Und dann kam ich eben auf die Idee, Mensch, dann habe ich also auch mich belesen, habe gesehen, wie gut Tischtennis den Leuten tut, den Parkinson-Erkrankten. Und habe dann auch gelesen, wie viele Leute an dieser Krankheit auch erkranken und, und wie gut Tischtennis den tut. Und habe mir dann überlegt, Mensch, das wäre doch, könnten wir doch mal Flagge zeigen als DSV.
Setzen wir da mal an. Also Parkinson verursacht ja einen Abbau von Nervenzellen im Gehirn und Symptome sind eben, dass die Bewegungen unsicher werden, langsamer. Da gibt es dieses Zittern, ne, was ein relativ häufiges Symptom ist. Und beim Tischtennis, da geht es eben um Schnelligkeit, ne, um die richtige Bewegung zur richtigen Zeit. Wie passt das zusammen? Was weißt du da über diesen therapeutischen Nutzen?
Ja, also die Spieler, die das mal machen, die vergessen einmal, wenn sie spielen, ihre Krankheit. Und sie lachen danach wieder. Und wir haben bei diesem Probetraining ja tolle Sachen erlebt, die mich dann bestärkt haben. Das müssen wir unbedingt festmachen, das Projekt. Die Frau Ulzhammer, die ja die Gruppe in Bad Neustadt leitet, die kam dann auf mich zu und ich habe gesagt, okay, wir machen mal dieses Training in Königshofen. Wurde ja auch von euch, von den Mädchen super begleitet. Und die kamen dann, bin nach Bad Neustadt gefahren mit unserem Mannschaftsbus, habe die nach Königshofen gekarrt.
Du hast die abgeholt?
Ich habe die abgeholt.
Super Service, muss ich sagen.
Und habe dann, wir haben Kaffeekuchen gemacht in der Halle und haben draußen auch Bratwürste gegrillt. Das waren alles unsere DSV-Kinder, die da mitgeholfen haben. Und da waren dann wirklich Parkinson fortgeschrittene, wo ich mir selbst dachte, wie soll das gehen, wie sollen die Tischtennis spielen? Und da war ein Herr, der war im Gehwägelchen und hatte schon einen Helfer dabei, der ihn festgehalten hat. Und der ging dann an den Tisch und fängt dann auf einmal das Spielen an und grinst und fährt dann auf einmal mit dem Gehwagen Slalom durch die Tische. Unser Bernd Knaan hatte vorher schon Aufwärmprogramm gemacht mit den Leuten, wo sie ganz einfach mit Ballzuwurf, ja, dass sie einfach wieder sicher werden beim Laufen. Also das war rundum gelungen und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben Kaffee getrunken und der eine Herr, der hat mir dann, weil er nichts mehr reden konnte, dann auch einen schönen Brief noch geschrieben, hat sich bedankt und hat gesagt, es hätte er nicht gedacht, dass er noch einmal in seinem Leben Tischtennis spielen kann. Und solche Dinge, die gehen dir dann schon ans Herz. Und einen Tag später hat mich dann auch die Caritas in Bad Neustadt angerufen. Herr Albert, was haben Sie denn mit meinen Leuten gemacht? Die sind ja alle so positiv und strahlen. Und ja, das war jetzt dann eigentlich die Bestätigung, dass wir dieses Parkinson-Projekt unbedingt festzurren sollten.
Ich habe mich auch ein bisschen reingelesen gestern bei der Vorbereitung zur Sendung und habe es vorhin schon mal erwähnt beim Ausblick jetzt auf die zweite Stunde. Es gibt ja anscheinend wirklich so eine weltweite Bewegung. die fördert oder das Ganze eben nach vorne bringen wollen, dass Tischtennis als eine therapeutische Unterstützung angewendet wird bei Parkinson. Mhm. Also Ping-Pong Parkinson, das Ganze geht aus von einem Musiker, der selber an Parkinson leidet, der dann gemerkt hat, Tischtennis bringt ihm was, er kann sogar wieder auf der Bühne Musik machen dadurch. Und es gibt tatsächlich auch Studien, die das bestätigen, also wissenschaftliche Studien, und auch die Sporthochschule Köln will sich da jetzt verstärkt reinbringen. Ist das auch ein Ansatz, der dich interessiert, da auch das Ganze wissenschaftlich zu unterfüttern?
Sicher, ja, klar. Mhm. Wir haben jetzt auch dann am 16.11. in Bad Neustadt am Campus oben ein Treffen mit dem Oberarzt Dr. Hartmann.
Was ist das für ein Campus,
falls man es nicht kennt? Neurologische Klinik, wo wir dann...
Ihr habt das Röhrenklinikum in Bad Neustadt,
ne? Wo wir dann unser Parkinson-Modell mal vorstellen können. Und ich hoffe mir natürlich, dass wir da gemeinsam Tischtennis Parkinson, den Stützpunkt Bayern in Königshofen, etablieren können.
Mhm. Wir haben es vorhin schon mal gehabt, Stichwort Finanzen. Jetzt bräuchten wir wieder so einen Dietmar Hopp, der sagt hier, hier ist das Geld. Aber du, ich denke mal, dass Sponsoring noch vonnöten ist, um dieses Projekt weiterzuführen.
Ja, es kann ja nicht sein, dass ich die Leute immer abholen und alle da, unsere neue Halle kostet auch Geld. Mhm. Da muss dann natürlich auch irgendwann mal das Ganze so sein, dass wir auch was davon haben. Aber mein Herzensanliegen ist, dass die Parkinson-Spieler was haben. Ne? Also dass die da ihre Krankheit vergessen und vielleicht auch sagen, das weitersagen. Wir wollen ja nicht nur Parkinson, wir nehmen auch dann Schlaganfallpatienten auf und. Wenn uns jemand unterstützen möchte, mich gerne ansprechen, gerne. Das Projekt ist eine Herzenssache und ich glaube, da wird es den einen oder anderen geben. Vielleicht ist es ja auch ein Herr Mönch vom Campus, der mit seiner Stiftung sagt, lieber Albert, wir sind im Boot.
Bist du nicht nur der Riese mit der Mütze, sondern auch der Riese mit dem großen Herz?
Danke.
Da waren ja auch ganz bewusst junge Leute von euch, von eurem Verein dabei, also Nachwuchsspielerinnen, Spieler. Wie ist diese Begegnung zwischen den Generationen verlaufen? Welche Situationen sind dir da haften geblieben?
Ja, ich war erst mal überrascht, dass so viele kamen, weil so offensiv habe ich es gar nicht angekündigt gehabt und habe mich dann so gefreut, wie die Jungs und Mädels den Leuten geholfen haben, einen Stuhl mit hin oder haben die Bälle aufgesammelt für sie, dass sie nicht bücken mussten. Und ja, das war eine richtig tolle Veranstaltung. Die haben sich dann auch unterhalten und für die jungen Leute ist sowas auch wichtig zu sehen. Das Leben kann auch einen anderen Weg einschlagen und es kann jeden treffen.
Sternstunden hat es einige gegeben unter der Regie von Andi Albert, seit der als Tischtennismanager des TSV Bad Königshofen am Ruder ist und seit ein paar Jahren ist da auch ein goldener Stern dazu gekommen. Da geht es jetzt aber nicht so um Tischtennis, sondern um Brotzeit, Bier und Kachelofen, Andi. Es geht um den goldenen Stern in Schweinshaupten bei dir im Heimatort. Das ist ein altes Dorfwirtshaus. Das hast du quasi wiederbelebt zusammen mit deiner Frau. Wie lange war denn vor dieser Wiederbelegung das Leben weg aus dem goldenen Stern? Wie lang hatte der zu?
Ja, der Sternschloss, wie der Opa meiner Frau gestorben ist und die Oma hat dann noch manchmal ein Jahr lang noch Bier ausgeschenkt für ein ausgewähltes Publikum. Und dann ist es, 30 Jahre war der goldene Stern geschlossen.
Du hast gerade schon angedeutet, es ist verbunden mit eurer Familiengeschichte. Deine Frau heißt Christine, ne? Ja. Und die Familie, die hat diesen goldenen Stern betrieben. Der Opa war der letzte Wirt dann.
Genau, und dann war es eine Erbengemeinschaft mit meiner Schwiegermutter und mit ihrem Bruder. Und dann kam irgendwann der Tag, wo der Onkel gemeint hat, wir könnten das steht da rum, wir verkaufen das. Und dann kamen in die ersten Interessenten und haben hier ein Apfel und ein Ei geboten. Und da kommt doch die Familiengeschichte durch. Mhm. Und wir hatten ja mein Schwager war ein Down-Syndrom-Kind. Das war auch damals mit der Hauptgrund, warum wir nach Schweinshaupten zurückgezogen sind von Königshofen. Und für mich war das auch ein Dankeschön an die Bevölkerung, an den Ort, weil mein Schwager in Schweinshaupten, weil da wurde Inklusion wirklich gelebt. Also er konnte überall in die Haustüren, er war überall beliebt, bekannt, er hat da seinen Kaffee getrunken, er hat da die Bild-Zeitung gelesen und mal einen Schnaps mit dem Opa getrunken. Und es war einfach super. Und ich habe dann auch an mich gedacht, ich wäre irgendwann mal Rentner und sitze dann vielleicht in Schweinshaupten mit 220 Einwohnern.
Und es hat keine Wirtschaft mehr.
Und es hat keine Wirtschaft.
Ja, das geht auch nicht.
Nee, und da muss ich was passieren. Meine Frau war dann eigentlich die, ja, der Spiritus Rector, der sagte, ich würde jetzt gern einen Café in unserem alten Wirtshaus aufmachen. Dann haben wir das abgeklärt mit dem Onkel und mit der Schwiegermama. Die haben uns dann das Ding verkauft. Der Onkel ist ausbezahlt worden und die Schwiegermama hat uns ihren Anteil geschenkt. Und plötzlich hatten wir ein Wirtshaus. Und ja, dann kam Corona. Und mitten in Corona hatten wir natürlich dann auch, ich war dann im Homeoffice, Zeit, da ein bisschen Hand anzulegen.
Das Gebäude hat ja schon ein bisschen was auf dem Buckel. Ich glaube, was habe ich gelesen? 1720 oder so? 1720. Also auf jeden Fall 18. Jahrhundert. Ja. Richtig tolles Gebäude mit viel, viel, viel Geschichte. Und habt ihr viel machen müssen?
Ja, wir wollten eigentlich gar nicht viel machen, weil eben das ja das Interessante ist an so einem, das ist auch ein Einzeldenkmal, das haben wir jetzt erst erfahren. Ne?
Ja.
Wenn da ein Kachelofen von 1747 die Bude heizt oder eben unser gutes altes Büttnerbier, die Brauerei gibt schon 30 Jahre nichts mehr, wenn wir doch die Originalgläser haben. Oder auch die Nussglocke, die wir aus unserer Kindheit noch kennen mit den.
Das ist so eine Erdnussmaschine.
Erdnussmaschine mit den roten.
Ah, super,
die
ja.
Habe ich wieder ins Leben gerufen. Die hat mir ein Freund geschenkt zu meinem 60. Geburtstag. Da gibt es jetzt wieder diese roten, süßlichen, gebrannten Erdnüsschen. Da schmeißt man 20 Cent rein. Das Ding wurde umgebaut und es funktioniert.
Du bist
da
so ein Bastler, ne?
Ich bin ein Bastler. Ja. Ich habe auch in jedem Zimmer so einen alten Röhrenradio stehen aus den 50er, 60er Jahren.
Was ich gelesen habe, es gibt anscheinend auch so ein Stück aus Holz aus früherer Zeit, das noch funktioniert, eine sogenannte Schafkopfpresse.
Ja,
ist das da werden die Karten gepresst, oder?
Ja, die Karten wieder gerade gebogen. Ne?
Also, wenn man sie zu arg auf den Tisch geknallt hat, oder?
Wie? Wenn man sie zu arg beim Mischen. Verbiegt, dann kommen die über Nacht in die Presse.
Das ist super. Und das steht bei euch rum?
Der steht.
Und dann auch Karten geklopft am Tisch bei euch?
Wollen wir nicht, weil wir ja nur 3 Tage die Woche aufhaben und da soll unser Gastraum eigentlich für die Gäste da sein, die sollen sich unterhalten, so wie früher. Ein Cut-Abend, der ist vorstellbar, wenn ich mal mit dem Tischtennis nichts mehr mache und ich nichts mehr so mobil bin, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Mittwochabend ein Cut- und Spielerabend für die Bevölkerung wird.
Das klingt sehr schön. Vielleicht könnt ihr auch irgendwo im Hinterzimmer eine Tischtennisplatte aufstellen.
Das will ich nicht. Ne?
Wir haben, auf keinen Fall.
Wir haben einen uralten Kicker aus den 60er Jahren und wir haben ein Cut-Zimmer, haben wir ja. Also wir sind vorbereitet.
Was steht denn bei euch auf der Karte, wenn ihr offen habt in den 3 Tagen?
Ja, wir machen also nichts Außergewöhnliches. Wir gehen den Weg fränkische Spezialitäten, alles selbst gemacht. Meine Frau ist ja Hauswirtschafterin, die arbeitet ja auch noch voll. Die macht super tolle Torten. Wir machen Kochkäse, gerupften Wurstplatten, Käseplatten, alles mit Produkten aus der Region, die sehr gut ankommen. Wir haben einen guten Frankenwein, wir haben lokales Bier aus der Umgebung. Wir sind ja frei, wir können eigentlich zapfen, was wir wollen. Frisch gezapftes Bier,
ein Schnaps
aus der Nachbarschaft.
Ja.
Wir haben und das Konzept geht super gut auf. Die Leute müssen reservieren und wir haben richtig Spaß, wenn die Leute auch Spaß haben. Wir werden davon nicht reich. Wir machen das wirklich, dass der Ort eine Wirtschaft hat und wie beim Tischtennis ähnlich, wenn die Leute rausgehen und sagen, Mensch, das war geil. Und dann ist der Abend die Albert zufrieden und die Gattin natürlich auch.
habe die Ehre aus Würzburg. Da gehen wir jetzt in die Endphase unserer Partie mit dem Tischtennismanager Andi Albert. So ein paar Mal werfen wir uns noch hier die Wortfetzen hin und her. Wenn wir jetzt in der letzten Runde ein bisschen in die Zukunft gucken, Andi, was so ansteht an Höhepunkten, da müssen wir gar nicht so weit vorausgucken. Mal bis in Mitte Dezember zum Beispiel. Da steht ein Spiel an, ein Knaller gegen Rekordmeister Düsseldorf. Haben wir schon mal gehabt, die nächste Auseinandersetzung zwischen Bad Königshofen und Borussia. Mit Legende Timo Boll in den Reihen. Diesmal ist das Spiel aber in Würzburg, in der TecTake Arena. Da passen einige Leute rein. Was steckt dahinter? Warum ist dieses Spiel in Würzburg?
Ja, der rührige und emsige Manager von Borussia Düsseldorf, der versucht jedes Jahr, in jeder Saison mal zwei Heimspiele in der Republik zu verkaufen. Mhm. Und diesmal ist eben Würzburg dran. Der Jochen Wilhelm feiert ja mit seinem DDC Kist Jubiläum. Und
genau, Kist, also ein Ort gleich in der Nähe von Würzburg.
Und dann haben die sich gefunden. Und für uns ist es natürlich auch gar nicht so schlecht, wenn wir uns mal hier in Würzburg präsentieren können. Als Mannschaft, als Bundesligamannschaft, als Weltklasse-Mannschaft. Das Ganze, der Ausblick geht eigentlich schon bei mir Samstag, Spiel gegen Borussia Dortmund.
Mhm. Jetzt am kommenden
jetzt Samstag. Jetzt am Samstag, 17.30 Uhr in der Schickens Arena. Es gibt noch Karten.
Bei euch daheim.
Ja, und an diesem Tag kommt auch der Jochen mit seinem Team und verkauft dann bei uns in der Halle noch Tickets für dieses Timo Boll Abschiedsspiel hier in Würzburg.
Das ist für mich jetzt auch interessant, weil das ist ja, ich dachte, das ist ein Heimspiel von euch, was sozusagen wegen Timo Boll, der ja seine aktive Laufbahn nach der Saison beendet, das jetzt in Würzburg stattfindet. Aber eigentlich ist es für euch ein Auswärtsspiel, das in Würzburg stattfindet.
Richtig, genau. Ja. Ein Auswärtsspiel. Wir spielen dann in der Rückrunde unser Heimspiel gegen Timo Boll.
Also Timo Boll kommt nochmal nach Unterfranken.
Genau. Und da wollen wir natürlich in Königshofen unseren Timo auch nochmal richtig verabschieden.
Aber das Ganze, ich meine, Timo Boll, den kennen auch Leute, die sonst mit Tischtennis nichts am Hut haben. Das ist eine, oder eigentlich die Tischtennis-Legende. 43 ist er, glaube ich, mittlerweile. Ja, ja. Hab mal nachgeguckt gestern. Hat, keine Ahnung, war 8-mal Europameister, glaube 7 Olympische Spiele hat er teilgenommen. Ja. Welchen Stellenwert hat Timo Boll fürs Tischtennis?
Ja, ist natürlich, er wird eine Riesenlücke hinterlassen. Mhm. Er ist ein Ausnahmesportler, er ist weltweit bekannt, er ist in China bekannter wie in Deutschland.
Der ist in China total populär, ne?
Ja. Und
auch das, wahrscheinlich gibt es kein größeres Kompliment für einen Tischtennisspieler aus Deutschland, also China verbindet man ja mit Tischtennis, die Tischtennisnation. Ja. Wenn man da als Deutscher so bekannt ist. Ja.
Wir haben natürlich in Königshofen ein Bonton mit dem Bastian Steger, der auch 43 ist, also die sind gleich alt. Mhm. Und der Basti, der ist wie guter alter Wein, also der wird Jahr für Jahr besser. Der hat im letzten Jahr auch wieder eine Wahnsinnsbilanz gespielt und hat ja auch in dem Playoff gegen Würzburg den Anton Kallberg geschlagen.
Ist das ein Schwede, oder?
Ja.
Und der, auch ein ganz bekannter
Spieler. Bastian Steger aus der Oberpfalz, der denkt noch nicht ans Aufhören und könnte mir vorstellen, dass er noch 1-2 Jahre bei uns macht.
Also dieses Spiel gegen Borussia Düsseldorf, euer Auswärtsspiel in Würzburg ausnahmsweise, ist am 15. Dezember. Ja. Da wollen wir mal den Kollegen aus Kist den Gefallen tun, ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Ja. Es gibt noch keinen, ich glaube, es passen insgesamt so 2.700 Leute in die Halle.
Stand heute sind 1.600 Karten verkauft.
Also wird ja ein unglaubliches Event, wenn da 2.700 Tischtennisfans.
Ja, das ist natürlich ein Tischtennisfest für die Region. Mhm. Und ich hoffe, dass alle Tischtennisspieler und auch die noch nicht beim Tischtennis waren, in die TecTake-Arena dann auch kommen und sich das mal anschauen.
Was zeichnet denn diesen Sport fürs Publikum aus? Warum setzt es solche Emotionen frei?
Ja, Tischtennis ist, speziell auch bei uns in der Halle, ist das Fantastische. Beim Aufschlag Totenstille, da hörst du eine Stecknadel fallen, dann wieder aufbrausender Lärm, aber keine Trommeln und keine Dröhnen. Guter Abfall, guter Applaus, kein Abfall.
Applaus.
Und ja, das macht Spaß. Ja. Ich bin auch öfters mal beim Basketball in Bamberg gewesen oder in Würzburg. Ist nicht für jeden dieser Dauerlärm, den hast du bei uns nicht. Ne?
Weil eben diese Phasen totaler Stille und Konzentration dazwischen kommen. Genau. Und dann darfst du wieder raus. Und was ich ja so toll finde am Tischtennis, dass es eben so ein Auf und Ab oft ist, ne? Ich meine, du hast da einen Satz und du denkst, der eine ist so vorne dran und auf einmal macht der Gegner eine Serie, legt eine Serie hin und du denkst, Punkt für Punkt kommt er ran und alles kippt innerhalb von wenigen Minuten dann.
Ja, also da habe ich schon so viele Sachen erlebt, dass ich auch immer wieder langsam, das Spiel ist noch nicht gewonnen. Mhm. Also wir hatten jetzt erst wieder in Bad Homburg 2-0 geführt und alle sind davon ausgegangen, dass unser Japaner den jungen Bad Homburg erschlägt. Auf einmal steht es 2-2, du gehst in Schlussdoppel. Im Schlussdoppel hast du wieder zwei Mitspieler, vergibst die, gehst in den Entscheidungssatz, bist 8-6 hinten und drehst das Ding zum Glück. Also ist alles möglich, weil gerade jetzt aktuell ist diese Tischtennis-Bundesliga die stärkste Liga nach China in der Welt und die Liga ist so ausgeglichen, da kann wirklich jede Mannschaft schlagen.
Das hört sich so als Zuschauer, der so involviert ist wie du, hört sich das nach einem unglaublichen emotionalen Stress, nach so einem Auf und Ab an, wenn ich da als Unbeteiligter zugucke und kann es genießen, aber du stirbst dann da 30 Tode oder
wie? Ja, also es gibt da Situationen, wo ich mal schnell weggehe oder
weil das nicht mehr aushält.
Oder auch jetzt ich war beim letzten Spiel ja nicht dabei, dann konnte ich nichts mehr hinschauen. Mhm. Weil das Spiel war für mich schon gewonnen. Gell? Und dann wusste ich, oh, jetzt kippt das Ganze. Und da brauchst du ein gutes Herz.
Mhm. Hält dich dann Tischtennis eher jung oder sorgt es dafür, dass du vorzeitig alterst? Ich meine nicht, dass du gealtert aussehen würdest.
Im Herzen immer noch jung, weil ich eben auch mit vielen jungen Leuten zusammenkomme und arbeite und vergesse eigentlich, wie alt ich bin. Aber wenn ich mich dann so früh am Spiegel mal anschaue, dann sehe ich, ich altere.
Aber das wollte ich damit natürlich jetzt nicht andeuten.
Nein, aber es ist so.
Du bist voll im Saft, ne?
Ja, genau. Voll im Saft, aber es ist ein Fulltime-Job. Mhm. Wir leiten mittlerweile ein Unternehmen. Mhm. Du schläfst, macht's nicht so ruhig, gerade jetzt, wo die Autoindustrie schwächelt und wir ja auch viele unserer Sponsoren Autozulieferer sind.
Ist ja bei euch gerade in der Ecke Main-Rhön, ne?
In der Ecke Main-Rhön,
nicht Bad so Neustadt, einfach. Schweinfurt.
Und da machst du dir schon Gedanken, ich muss jetzt auch ganz schnell wieder die kommende Saison planen, mit den Spielern sprechen, mit den Sponsoren. Also da ist immer was zu tun.
Mhm. Wird bei dem Spiel in der Tech Arena Mitte Dezember so eine Art Abschiedsbonus geben für Timo Boll, oder?
Nee, ne? Nein, also das wird ein Kampf hoffentlich auf Biegen und Brechen mit tollen Ballwechseln, wo die Zuschauer wirklich nochmal Weltklasse-Tischtennis mit Timo Boll erleben können. Und ich glaube auch, dass in Würzburg der Timo nochmal feierlich verabschiedet wird und er Tränen gerührt die Tech Arena dann verlassen wird.
Und dann werden auch wieder Sprechchöre kommen. Timo, Timo.
Bestimmt.
2 Stunden habe die Ehre waren das. Mit Andi Albert vom TSV Bad Königshofen. Andi, ich fand die Sendung, die ging fast zu schnell rum, wie so ein spannendes Tischtennis-Match bei euch in der Halle. Ich wünsche euch für die laufende Saison das Allerbeste, für den Abschied von Timo Boll im Dezember und dann beim Heimspiel bei euch. Alle anderen Partien natürlich auch und viele tolle Erlebnisse mit euren Tischtennisspielerinnen, Spielern, mit dem Nachwuchs. Gutes Gelingen bei all deinen Plänen. Es sind ja einige, was du noch so vorhast. Bleib gesund und voller Energie. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, ja. Ja, ich möchte mich da nochmal bedanken bei allen Fans, bei allen Sponsoren, die uns so treu über die Jahre den Weg bereiteten bis in die erste Liga. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn der eine oder andere Zuhörer in unser DSV-Boot mit aufspringen würde. Wir können da immer Hilfe gebrauchen, gerade jetzt in den schwierigen Zeiten. Es gibt ja am Markt auch immer Gewinner und Verlierer. Vielleicht ist der eine Gewinner da, sagt, Mensch, das Projekt in Königshofen, das möchte ich gerne unterstützen. Ich möchte auch nochmal kurz hinweisen auf unser Spiel am Samstag, vorhin schon mal angedeutet, gegen Borussia Dortmund, um 17.30 Uhr in der Deck Arena. Es gibt da noch Karten. Und dann auf unser Pokalspiel, Viertelfinale. Wir haben das erste Mal in der Vereinsgeschichte die Möglichkeit, in die Final Four zu kommen. Das würde dann heißen, wenn wir das Spiel am 9.11. gewinnen gegen Bad Homburg, würden wir im Januar in der Ulmer Arena vor 4.000 Zuschauern um den deutschen Pokal mitkämpfen können. Das wäre also nochmal ein Highlight für uns. Und natürlich dann nochmal jetzt dann in der Weihnachtszeit das Spiel in Würzburg. Danke.
Wahnsinn, da steht einiges an. Also wir werden es verfolgen, wie ihr euch schlagt, und wir wünschen euch ganz viel Glück. Und ja, ich sage danke auch bei Sascha Wehmeier, der mir hier gegenüber steht in der Studiotechnik, für die Unterstützung, an David Zahm für die Musikzusammenstellung. Vielleicht haben Sie da draußen auch Lust bekommen, mal den Schläger wieder zu schwingen. Nur Mut, Bewegung tut gut, auch wenn wir es nicht mehr in die Bundesliga schaffen. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihr Jochen Wopser.